Info 3 Abend.
Hurricane Irene wird zum Tropensturm heruntergestuft. Er bringt der amerikanischen Ostküste vor allem viel Regen, Überschwemmungen und Stromausfälle. Nach der Arabischen Liga äußert auch Iran Kritik an Syrien. Präsident Assad wird aufgefordert, die Gewalt gegen Zivilisten zu beenden. Dem jungen Jamaikaner Johan Blake gelingt eine Überraschung. Er wird neuer 100-Meter-Weltmeister. Und das Wetter wird auch morgen trotz ein paar Wolkenfeldern ziemlich sonnig und rund 22 Grad warm. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Christian Lüsche.
Der Hurricane Irene ist nun offiziell keiner mehr. Die Winde haben nachgelassen, weshalb ihn das US-Hurricane-Zentrum zum Tropensturm herabgestuft hat. Die Auswirkungen änderten sich aber nicht, warnte der Chef des Zentrums. Der Sturm drücke weiter Wasser an die Küste. In der Stadt New York gab es erste Überschwemmungen. Bisher werden kaum Schäden gemeldet und der Regen hat nachgelassen. Hunderttausende Haushalte sind aber ohne Strom. Iran äußert verhaltene Kritik an Syrien. In Syrien oder jedem anderen Land gäbe es legitime Forderungen des Volkes, auf die die Regierungen reagieren sollten, erklärte Irans Außenminister. Auch die Arabische Liga schaltet sich in die Angelegenheiten Syriens ein. Eine Delegation von 6 arabischen Staaten wird in das Land reisen. Die Außenminister sollen Präsident Assad dazu bringen, die Gewalt gegen Zivilisten zu beenden. Bei dem Selbstmordanschlag auf das Gebäude der UNO in Nigerias Hauptstadt Abuja sind nach offiziellen Angaben 23 Menschen getötet worden. Etwa 50 Verletzte würden noch in den Spitälern behandelt, erklärte der nigerianische Gesundheitsminister. Die UNO-Koordinatorin für Nigeria bestätigte, dass sich unter den Opfern 9 UNO-Mitarbeiter befänden. Seit dem Terrorakt am Freitag hat es widersprüchliche Angaben über die Zahl der Opfer und Verletzten gegeben. An einem Touristenstrand in der Südtürkei hat eine Explosion Panik ausgelöst. Mindestens 15 Menschen wurden an der Küste von Kemer in der Mittelmeerprovinz Antalya von herumfliegenden Kieselsteinen leicht verletzt. Es sei zunächst unklar, was die Explosion verursacht habe, berichtet ein türkischer Fernsehsender. Bei den verletzten Touristen soll es sich vor allem um Norweger sowie Russen handeln. Nach der Explosion am frühen Vormittag waren hunderte Touristen in Panik vom Strand weggerannt. Der neue König der Sprinter heißt Johan Blake. Der Jamaikaner profitierte im 100-Meter-Final der Leichtathletik-WM in Daegu von Usain Bolts Flop. Bolt produzierte einen Fehlstart und wurde disqualifiziert. Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat erstmals den großen Preis von Belgien gewonnen. Zweiter wurde sein australischer Red Bull-Kollege Mark Webber. Der Brite Jenson Button kam im McLaren Mercedes auf den 3. Platz.
Info 3 Abend. Die Themen.
Die Stadt gleicht einer Geisterstadt. Wir berichten über New York, das offenbar von den zerstörerischen Kräften des Sturms verschont blieb. Er war zu schnell und hat verloren. Wir berichten über den frustrierten Schnellstarter Bolt und den 900-Meter-Goldjungen Blake. Das Blutvergießen muss aufhören. Wir berichten über die Arabische Liga, die lange schwieg zum Thema Syrien und jetzt ihre Rolle doch noch wahrnehmen will. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter morgen trotz einzelner Wolkenfelder überwiegend sonnig, im Norden um 22 Grad, im Süden 26 Grad. RS3 Verkehrsinformation von 17.04 Uhr. In der Zentralschweiz noch immer 8 Kilometer Stau auf der A2 in Fahrtrichtung Basel. Zwischen dem Kirchenwaldtunnel und Luzernzentrum wegen der Cityring-Baustelle. Der Zeitverlust beträgt eine halbe Stunde. Weiter Stau oder stockender Verkehr auf der A8 vor der Verzweigung Lopper und auf der Axenstraße zwischen Flüelen und Sisikon in Richtung Brunnen. Der Rückstau reicht derzeit fast bis auf die A2 auf Höhe Altdorf zurück. Dann im Tessin 3 Kilometer Stau in Richtung Norden vor dem Gotthard-Südportal in Airolo. Und in der Region Zürich stockender Verkehr auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Zürich-Affoltern. Sowie Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. Schließlich bleibt im Berner Seeland die A6 Richtung Biel zwischen Brück und Port wegen eines Unfalls bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt.
Info 3 Abend.
4 Millionen Haushalte an der amerikanischen Ostküste sind ohne Strom. 11 Menschen kamen bisher ums Leben. Das ist also die vorläufige Bilanz des Hurrikans Irene, der kein Hurrikan mehr ist, sondern eben nur noch ein Tropensturm. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Peter Vögerli in Washington. Peter Vögerli, Irene ist ja auch über die Hauptstadt gezogen. Wie haben Sie den Sturm erlebt?
Also im Zentrum von Washington hat man Irene kaum wahrgenommen. Es hat 24 Stunden lang geregnet, aber das war es dann auch schon. Im Großraum Washington allerdings waren Hunderttausende heute Morgen ohne Strom, weil halt viele Stromleitungen oberirdisch geführt sind und durch umstürzende Bäume herabgerissen werden. Das ist aber fast schon üblich bei Unwettern. Im Moment ist es bedeckt und es ist sogar trocken in Washington.
Vor allem der starke Regen scheint zu Überschwemmungen zu führen. Die Flüsse seien rekordmäßig hoch, sagt zum Beispiel der Gouverneur von New Jersey, Chris Christie.
And our real concern right now is flooding. We're talking about not only coastline flooding, but also inland flooding of our rivers. Are swelling to record levels.
Also Überschwemmungen scheinen das Problem zu sein. Peter Vögerli, was weiß man zurzeit über die Lage in New York?
In New York hat sich das Wetter in den letzten anderthalb Stunden deutlich aufgeklärt. Regen und Wind haben nachgelassen. Es gab am Morgen noch so knöchel- bis wadentiefe Überflutungen in einzelnen Teilen von Lower Manhattan oder auch Brooklyn. Aber das Wasser ist mittlerweile zurückgegangen und der Holland Tunnel, der unter dem Hudson durchführt, der war kurzzeitig gesperrt und ist jetzt wieder frei. Die New Yorker kommen allmählich wieder aus ihren Häusern und Wohnungen. Und das New York, das in den letzten 24 Stunden wirklich ungewöhnlich leer war, füllt sich wieder mit Leben und es macht sich Erleichterung breit.
Also das heißt, New York scheint noch einmal gut davongekommen zu sein. Der Sturm ist jetzt etwas weitergezogen. Was kommt da noch? Wo führt er hin?
Es scheint, dass die große Katastrophe tatsächlich nicht eingetreten ist. Der Großteil des Sturmsystems ist über New York weggezogen. Er zieht nun weiter nach Osten, aber der Hurrikan, der nun ein Tropensturm ist, hat sich deutlich abgeschwächt, dadurch, dass er in North Carolina seine Kraft verloren hat. Wir werden sehen, was es noch bringt, aber im Moment macht sich eine gewisse Erleichterung an der Ostküste breit.
Peter Vögerli, im Vorfeld wurde ja von einem Mega-Hurrikan gesprochen. Jetzt ist es ein Tropensturm. War die ganze Aufregung der Behörden vielleicht etwas übertrieben?
Better safe than sorry, lautet ein Spruch hier in Amerika. Lieber sicher als nachher bereuen. Natürlich sind die amerikanischen Medien oft sehr aufgeregt, aber von Behördenseite machte die Vorsicht Sinn, denn man darf nicht vergessen, Irene ist ein außergewöhnlich großes Sturmsystem und die Ostküste ist wirklich sehr dicht besiedelt. Und wie sich so ein Hurrikan oder ein Sturm entwickelt, das ist oft sehr schwer abschätzbar. Also ich denke, es war nicht übertrieben. Wie gesagt, better safe than sorry.
Besten Dank, das waren Informationen von unserem DRS-Amerika-Korrespondenten Peter Vögerli.
Info 3 Abend.
Da hat einer die Rechnung nicht mit seinen nervösen Beinen gemacht. Usain Bolt hatte die 100-Meter-Goldmedaille schon fast um den Hals, dann kam die böse Überraschung. Ein Fehlstart und Sekunden später holte sich der 21-jährige Jamaikaner Johan Blake im 100-Meter-Final an der Leichtathletik-WM in Südkorea Gold. Uli reist über den jüngsten Weltmeister in der WM-Geschichte, der sein Glück nicht fassen kann, und den geknickten Fehlstarter.
Nicht nur bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion herrschte nach Bolts Fehlstart ungläubiges Staunen. Auch seine Konkurrenten waren fassungslos. Der spätere Sieger, Johan Blake.
Ich war geschockt, als ich gesehen habe, was passiert ist, aber danach musste ich mich auf mein Rennen konzentrieren.
Und das absolvierte der 21-jährige Trainingskollege von Usain Bolt in 9,92 Sekunden. Es brachte ihm die unerwartete Goldmedaille ein. Auch der Drittplatzierte Kim Collins, der Weltmeister von 2003, haderte mit Bolts Fehltritt.
Not good. I knew that the whole world is sad tonight.
Das war nicht gut. Die ganze Welt ist jetzt enttäuscht. Alle sind wegen Bolt hierher gekommen, nicht um Blake gewinnen zu sehen oder mich. Es ist nicht gut, wenn die Welt nicht das zu sehen kriegt, was sie will. Und diese Fehlstartregel, die muss man irgendwie überdenken. Der große Champ hat den Titel nicht verteidigt und das ist nicht gut.
The big champion, he didn't defend and that's not good.
Und während die drei Medaillengewinner direkt nach dem Rennen sich doch über ihre Leistung freuten, hämmerte Bolt wütend und enttäuscht gegen eine Wand im Stadion. Usain Bolt hatte die Vorläufe dominiert und sich locker für den Final qualifiziert. Die bisherige Saison verlief für Bolt, auch wegen Verletzungen, zwar enttäuschend. In der Jahresweltbestenliste liegt er nur auf Platz 6. Aber Bolt hätte in Südkorea davon profitieren können, dass seine härtesten Konkurrenten, Asafa Powell und Tyson Gay, verletzungsbedingt nicht am Start waren. Steve Mullings und Mike Rogers sind wegen Dopings gesperrt. Bolt hatte sich vor dem Rennen betont locker gegeben und unterstrichen, er wolle mit dem 100-Meter-Sieg in Südkorea weiter an seiner Legendenbildung arbeiten. Noch kurz vor dem Start machte er Faxen und gegenüber seinen Konkurrenten Gesten, die zumindest an der Grenze zur Überheblichkeit waren. Nun zeigt sich einmal mehr, Hochmut kommt vor dem Fall. Bolt war nach der Disqualifikation für keine Stellungnahme zu haben. Seinen nächsten Auftritt hat er am Samstag beim Rennen über 200 Meter. Und vielleicht geht er da etwas demütiger an den Start.
Info 3 Abend.
Lautes Schweigen war das Einzige, was die Arabische Liga im Fall von Syrien bisher zu bieten hatte. Und das setzte viel Kritik ab. Nun, da sich in Libyen die Ereignisse überschlagen, wird die Arabische Liga auch im Fall von Syrien aktiv. Sie schickt ihren Generalsekretär nach Damaskus, im Gepäck ein Programm, mit dem der unnachgiebige Präsident Assad das Blutvergießen beenden und schnellstmöglichst politische Reformen einleiten soll. Irene Meyer über die Initiative der arabischen Staaten, die Assad zur Vernunft bringen soll.
Der neue Liga-Generalsekretär El Arabi wird umgehend nach Damaskus reisen, eine To-Do-Liste für Präsident Assad im Gepäck. Während die veröffentlichte Erklärung in Kairo nur Allgemeinplätze enthält, sickern Details durch, zwar nicht bestätigte, aber wahrscheinliche. Präsident Assad müsse seine Truppen sofort zurückziehen, es müsse eine Regierung der nationalen Einheit gebildet werden, die politischen Gefangenen sollen freigelassen und Präsidentschaftswahlen abgehalten werden. Ein Programm, so viel ist klar, das den Sturz in den Abgrund noch verhindern soll. Eine Initiative auch, und das sagt El Arabi, die Syrien vor einer westlichen Militärintervention verschonen soll. Die Arabische Liga, die unter dem Druck des früheren Generalsekretärs Amr Moussa und den Golfstaaten auf das Eingreifen der NATO in Libyen gedrängt hatte, will oder muss eine weitere NATO-Intervention in einem arabischen Staat verhindern. Vor dem Hintergrund des Geschehens in Libyen brechen in der arabischen Region nämlich alte und neue Ängste aus. Der Westen wolle die arabischen Revolutionen stehlen und das libysche Öl. Dies und Ähnliches liest und hört man in diesen Tagen hier. Die Minister der Arabischen Liga wissen, eine Intervention in Syrien würde diese Ängste multiplizieren, ganz zu schweigen von den unberechenbaren politischen Folgen. Die Stabilität Syriens sei entscheidend für die Stabilität in der Region, sagt Generalsekretär El Arabi. Der syrische Präsident Assad merkt aber nicht nur an der Arabischen Liga, dass eine neue, für ihn noch gefährlichere Phase begonnen hat, denn nun geht sogar sein engster und letzter Alliierter, der Iran, ein wenig auf Distanz. Assad müsse auf die legitimen Forderungen der Syrer hören und Reformen einleiten, und zwar in absehbarer Zeit. Sonst nehme der Westen dies zum Anlass, auch hier einzugreifen, sagte der iranische Präsident Ahmadinejad im Hisbollah-Fernsehen Al-Manar. Gegen einen Regimewechsel in Damaskus verwahrte er sich allerdings vehement. Es scheint, als verlöre nun selbst das iranische Regime langsam den Glauben an ein politisches Überleben Assads. Dieses fürchtet offenbar, dass der Aufstand bald auch Damaskus ergreifen könnte und warnt, die Einwohner der Hauptstadt zu demonstrieren. Bemerkenswert ist die Aussage des Chefs der syrischen Zentralbank, Adib Mayalech. Er stimmt die Bevölkerung auf schwierige Zeiten ein. Unter Sanktionen gäbe es nur noch Schwarzbrot zu essen und nicht mehr Kuchen, sagte er in einer Abwandlung oder Umkehrung eines Zitates, das der französischen Königin Marie-Antoinette zugeschrieben wird.
Die Sendung heißt Info 3, sie bringt das Wichtigste des Tages zusammengefasst. Online ist die Sendung unter deres.ch. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.